Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von IT Tacheles, heute im GenAI-Special. Wir alle haben regelmäßig mit der Krankenkasse zu tun und genau dort wird gerade sichtbar, wie KI-Prozesse verändert. Mal ganz direkt an der Schnittstelle zu den Versicherten, manchmal im Hintergrund. Darum spreche ich heute mit zwei Gästen von der AOK Niedersachsen, einer der größten Krankenkassen Deutschlands. Ich bin Benedikt Bonnmann, Vorstand bei Adesso mit Verantwortung für das Thema KI. Henning, Sebastian, schön, dass ihr da seid. Wer seid ihr denn und was macht ihr denn so genau bei der AOK?
Ja, hallo erstmal. Vielen Dank, Benedikt, für die Einladung zu dem Podcast. Mein Name ist Henning Heeren. Ich bin Leiter für das Kompetenzzentrum KI. Wir haben uns dort entschieden, ja, die Strukturen rund um KI zu professionalisieren, weiterhin in die Organisation zu implementieren. Und genau insofern ist mein Verantwortungsbereich, der liegt insofern hier insbesondere in der Technik. Ich teile mir insofern die Projektleitung mit einem Kollegen, der dann eher den strategischen Part macht. Bei der technischen Seite ist es dann eher so, dass wir uns um konkrete Use Cases widmen, aber auch Rahmenbedingungen schaffen, sprich das Thema Cloud, Applikationsmanagement, aber auch das Thema Design und Entwicklung spielt dort eine wesentliche Rolle.
Ja, cool. Sebastian, und du?
Ich bin Sebastian Angerstein. Hallo, auch von meiner Seite. Danke für die Einladung.
Gerne.
Bei der AOK Niedersachsen bin ich verantwortlich, ja, es nennt sich IT-Projekt Solution Management, also IT-Großprojekte sind das. Das ganze Thema digitale Transformation, Softwareentwicklung und in dem Bereich haben wir auch im letzten Jahr, kommen wir gleich drauf, das ganze Thema KI mehr oder weniger so aus der Taufe gehoben.
Ja, sag doch nochmal vielleicht ganz kurz für die Hörer und Hörerinnen da draußen zwei, drei Worte zur AOK Niedersachsen, dass man das so ein bisschen einsortieren kann.
Das ist, die AOK Niedersachsen ist formell die siebtgrößte Krankenkasse Deutschlands. Und das ist halt schon mal eine Nummer. Wir sind über 7.200 Mitarbeiter, sind dann über 100 Standorten vertreten. Das ist nochmal ganz spannend für die KI-Use-Cases, weil eine zentralisierte Krankenkasse kann das relativ einfach machen. Eine dezentrale Krankenkasse, da gibt es schon mal ein paar Besonderheiten. Insofern ist es, glaube ich, besonders, auch mit einem Marktanteil von 40% in Niedersachsen, das Thema KI dann auch wirklich für, ja, ich sag mal, Mitarbeiter, Prozesse, Gesundheitspartner, Kunden dann zu implementieren. Also insofern, das ist schon mal eine andere Nummer, als wenn man in so einem, ich sag mal, 10 Mitarbeiter Laden KI macht. Das ist einfach in so einer Struktur, gerade in so einem überregulierten Umfeld ist es nämlich schon spannend.
Das heißt, vier von 10 gesetzlich Versicherte in Niedersachsen sind quasi bei euch versichert.
Wenn ich in Mathe richtig aufgepasst habe, ja.
Ah, okay. Ja, das ist schon gewaltig, ne? Ich glaube, das ist aber immer sowas, weil die AOK nimmt man, wenn man jetzt nicht so ganz tief in dem Kontext ist, ja immer so als ein Paket war und nicht so als dann doch verschiedene regionale Gesellschaften, was sie ja sind. Mhm. Von daher glaube ich, ja, sehr, sehr bedeutsame Krankenkasse in Deutschland. Ne? Ja, ich starte ja immer mit der gleichen Frage hier in der Runde. Und da würde mich so als allererstes einmal interessieren, hattet ihr, als ihr euch damit angefangen habt zu beschäftigen, irgendwie so einen Moment, wo ihr sagt, okay, jetzt merke ich, GenAI wird für mein Business, für mich persönlich, wie auch immer, grundlegend was verändern?
Ich würde die Frage gar nicht insofern auf das Business konkret beziehen, sondern vielmehr fand ich für mich eigentlich die Erkenntnis spannend, wann ist AI in der Gesellschaft wirklich angekommen. Mhm. Und das würde ich insofern festmachen, bei mir im privaten Umfeld, meine Lebensgefährtin ist Lehrerin an einem Gymnasium für Deutsch und Spanisch. Und als sie dann zu Hause anfing, das erste Mal Unterrichtsmaterial mit AI vorzubereiten, sei es jetzt Textvorbereitung oder auch die Erstellung von Bildern, wo dedizierte spanische Vokabeln dann auftauchten, da dachte ich so, Mensch, also jetzt hat sich hier irgendwie was verändert, das ist angekommen, nicht nur bei uns im Arbeitskontext, sondern eben auch in völlig anderen Berufsgruppen, mit denen ich jetzt sozusagen über die Arbeit nichts zu tun habe, aber dann über den privaten Kontext und der sehr wohl. Und da fand ich schon echt die Erkenntnis, jetzt ist es da.
Das ist die Frage, wann die KI die Klausuren korrigiert, oder?
Ja. Frage stelle ich lieber nicht mehr.
Mit KI werden sie ja schon geschrieben, ne?
Also ja, genau, das ist wahrscheinlich wahr. Ja.
Also bei mir war das so, ich hatte nicht den Moment. Also ich habe jetzt immer wieder Momente, wo ich denke, das geht aber ganz schön schnell. KI ist momentan mein größter Helfer hinsichtlich meines miesen Zeitmanagements. Mhm. Ja, also ich nutze KI tatsächlich, um mir Dinge zusammenzufassen, um mir das alles aufbereiten zu lassen. Und da ist es wirklich enorm, was ich dann letztlich an Ergebnissen bekomme. Das ist so mein aktueller Aha-Effekt. Ansonsten sind ja gerade die Krankenkassen in Deutschland jetzt nicht unbedingt so, ich sag mal so, die Speerspitze der Technologie. Als es dort aber angekommen ist, da dachte ich, okay, jetzt wird's ernst.
Ja, das ist ja wahrscheinlich eine wunderbare Überleitung, ne? Wenn man sich so der Fragestellung widmet, warum überhaupt KI und wie macht man das, dann würde wahrscheinlich die allermeisten sagen, naja, die Krankenkassen sind da bestimmt nicht die First Mover, weil SGB-Daten, ne? Also persönliche Gesundheitsdaten werden verarbeitet, ist ja auch ein regulierter Markt und ich sag mal, wenn ich das so sagen darf, ihr seid jetzt nicht gerade für Technologievorreiterschaft gesehen im Markt. Warum habt ihr euch da so früh drauf gestürzt und mit welchem Ziel seid ihr da gestartet?
Das stimmt. Die Krankenkassen sind nicht bekannt dafür, jetzt irgendwo technologische Vorreiter zu sein, weil du völlig korrekt gesagt hast, wir sind in einem überregulierten Umfeld. Also ist in meiner freien Wirtschaft, in Anführungsstrichen, geht das besser, schneller, einfacher. Da rutscht man aber nach meinem Empfinden auch sehr stark in das Thema ab, nach Motto, wir machen mal irgendwas mit KI. Das habe ich wahrgenommen. So ging das ganze Thema nämlich los. Wir machen mal irgendwas, ohne eigentlich konkretes Ziel. So, das ist wieder. Das
erleben wir auch immer noch.
Ja, und das ist immer noch so. Und das ist tatsächlich im Krankenkassenumfeld oder speziell bei der AOK Niedersachsen aus zwei Gründen nicht so. Also zum einen machen wir durch dieses überregulierte Umfeld, müssen wir sowieso alles, was wir tun, sehr zielgerichtet machen. Das heißt, wir haben uns also sehr früh damit beschäftigt, kann uns KI wirklich konkret helfen und wenn ja, wo? Also Steuerung des Unternehmens nach Balance Scorecard Themen, also Prozesse, Wirkung auf Finanzen, Kunden, Mitarbeitende. Da haben wir festgestellt, es hilft und dann haben wir auch angefangen, uns damit zu beschäftigen. Okay. Und der zweite Part war, die DNA in der AOK Niedersachsen ist also die, eher zu sagen, wie lösen wir das und nicht zu sagen, warum geht irgendwas nicht. Und das erlebe ich halt auch, dass in vielen Branchen gesagt wird, das geht nicht, weil.
Mhm. Ja. Ja, also den kaufe ich auch komplett. Und wenn man so drauf guckt, habt ihr natürlich enorm standardisierte Prozesse am Ende auch. Ne? Es werden dann doch eben Abrechnungen gemacht, Gutachten geprüft, was auch immer. Ne? Und das sind natürlich auch eigentlich gut geeignete Prozesse, um sie mit KI zu optimieren. Ne? Und wenn man so da drauf schaut, glaube ich, ist es auf jeden Fall sehr, sehr lohnendes Gebiet, um das Thema dann anzugehen. Wer hat denn bei euch, ich sag mal so, den finalen Impuls gegeben, zu sagen, das packen wir jetzt an, das machen wir jetzt?
Also wir haben wirklich im Jahr 2023 schon angefangen und haben gesagt, okay, wir machen mal die Probe aufs Exempel und machen mal einen POC, einen Use Case im Bereich der generativen E-Mail-Beantwortung. Das ist ja ein Thema, was wir heute auch schon zusammen machen.
Und haben gesagt, hast du da ein Gefühl, wie viele E-Mails kriegt ihr so?
Das sind circa 1,5 Millionen im Jahr. Wow. Eine Tendenz eher steigend.
Genau, von denen aber tatsächlich schätzungsweise zwei Drittel so einfach zu beantworten sind, dass wir überhaupt gar keine Kundendatenzugriffe brauchen und da einfach nur, ich sag mal, eine gut formulierende Antwort zurückbringen können.
Okay.
Da haben wir mal die Probe aufs Exempel gemacht, um erstmal zu messen, wie viele E-Mails bekommen wir, wie viele sind davon halt eher einfach und wie gut ist mittlerweile ein KI-Modell, was wir zugrunde legen. Und das war dann halt das Ergebnis, ja, es lohnt sich, ja, wir haben eine konkrete Wirkung. Und das ist ganz wichtig zu sagen, KI als Instrument lohnt sich in diesem Case. Und das war dann halt einfach der Startschuss, dass auch unsere Unternehmensleitung gesagt hat, dann jetzt mal richtig.
Ja, also ich meine, 1 Million E-Mails, die man potenziell dann so bearbeiten kann, das ist ein enormes Potenzial, ne?
Ja. Und das ist noch nicht mal der größte Hebel.
Mhm. Und wie seid ihr so ein POC dann initial angegangen? Das ist ja, glaube ich, gar nicht so trivial, wenn man erstmal den ersten Schritt gehen will, oder?
Ich finde, das ganze Thema jetzt anzugehen, wird ein bisschen überhöht. Also insofern, weil technologisch ist das eigentlich gar nicht so schwer. Ja. Man stellt halt fest, also ich brauche ein bisschen Infrastruktur, na klar. Ich glaube, die größte Herausforderung war, dass wir ein Large-Language-Modell mit den nicht gut geschriebenen E-Mails aus der Vergangenheit antrainieren mussten. Also insofern, man hat implizit von dem KI-Modell etwas Besseres erwartet, als wir selber in der Vergangenheit geleistet haben. Und das ist eher so das war eher keine technische Herausforderung. Okay. Also der Case war relativ überschaubar und hat relativ schnell gute Erkenntnisse geliefert.
Wie sah da so ein Zeitplan aus? Wie lange hat das gedauert?
Die Pilotierung bzw. der POC damals war für ungefähr 8 Wochen angelegt, wenn ich mich irre. Das heißt, wir haben da auch, weil es ja eben den POC-Charakter hatte, gar nicht davon gesprochen, dass wir jetzt irgendwie integrativ aber unterwegs sind, sondern eher auf einer Testumgebung, wo wir die E-Mails zur Verfügung stellen, wo das Modell angetrainiert wird und wir dann über eine User Group im Grunde evaluieren, wie gut hat eigentlich die KI geantwortet.
Wenn man sich mal auf die positiven Dinge da fokussiert, wenn ihr da so drauf schaut, wo sagt er denn, das hat euch positiv überrascht, das hat eure Fachbereiche positiv überrascht?
Auf jeden Fall, wie gut die KI eigentlich ist. Also das war für uns ja die Quintessenz oder das Kernergebnis aus diesem POC, warum wir uns dann im Nachgang auch entschieden haben, das Thema deutlich breiter zu fassen. Mhm. Und wir haben gerade in diesen 8 Wochen, was ja doch ein relativ kurzer Zeitraum ist, eigentlich so gut erzählt, dass wir eben diese Entscheidung getroffen haben. Mhm. Von daher war das, glaube ich, mit die größte Überraschung und auch die Mitarbeitenden, die angesprochene User Group, hat da ebenfalls so reagiert und gesagt, Mensch, das könnte eine massive Arbeitserleichterung für uns sein.
Das heißt, diese typischen Sorgen mit, aber wie sorge ich denn dafür, dass dann der Text, der da rauskommt, auch wieder der gleiche ist bei der gleichen E-Mail und. Wie hattet ihr die? Wie seid ihr damit umgegangen?
Wir hatten das, aber was Henny gerade schon erwähnt hat, also die Effekte waren eigentlich so gut, dass solche Aspekte eigentlich in den Hintergrund geraten sind. Nicht, dass sie jetzt kein Thema waren, aber das kann man ja auch durchaus ein bisschen konfigurieren in dem Modell, also dass die Bandbreite an Antworten halt einfach ein bisschen zusammengedampft wird. Also war tatsächlich eher kein Change-Thema, was dann halt aufgetaucht ist.
Okay. Und wie musste denn auch was nachjustieren oder hat das dann wirklich einfach end-to-end funktioniert?
Also für den POC hat das in dem Rahmen funktioniert. Ich glaube, die große Krux kam dann eben daraus, ein Projekt zu machen, den Use Case deutlich breiter zu fassen. Da haben wir dann natürlich davon gesprochen, wie schaffen wir es eigentlich, ein KI-Modell dann auch aktiv in die Prozesse mit reinzubringen, sodass eben im Vergleich zu dem POC-Setting, wo man in einer externen Oberfläche unterwegs war, das eigentlich direkt in die Arbeitsflächen der Mitarbeiter integriert bekommt. Und dann sind wir sicherlich auch die ein oder andere Schleife oder haben die ein oder andere Schleife genommen, was das Modell selbst angeht. Wir haben dort verschiedene getestet, Open Source Modelle getestet, sind dann letztendlich bei einem doch eher größeren Modell gelandet. Jetzt gerade auch in den letzten Wochen haben wir dann nochmal eine Entwicklung genommen. Von daher waren das Entwicklungsschritte, die wir dann im Zuge der Zeit genommen haben.
Dürft ihr verraten, wo ihr da am Ende jetzt rausgekommen seid?
Aktuell nutzen wir Gemini 2.5 Pro.
Ja, oh, gutes Modell, glaube ich, mal per se. Und wenn man so da drauf schaut und sagt, okay, die Technik ist das eine, ne, die Organisation das andere, du hast es gerade schon angedeutet, ne, die Skalierung der Themen in die Organisation. Was habt ihr da gelernt? Was habt ihr da gesehen? Was waren da die Stolpersteine?
Dass die Mitarbeitenden weiterhin im Mittelpunkt stehen. Ich glaube, am Anfang mussten wir, glaube ich, schon auch einiges investieren, um erstmal das Verständnis zu schaffen, was kann eine KI leisten, was kann keine KI leisten, wie ist auch das zukünftige Rollenbild zu sehen mit der KI. Wir haben dort insofern ziemlich schnell klargemacht, dass die KI insofern Antwortvorschläge generiert und die Mitarbeitenden weiterhin in der Endverantwortung stehen, dann tatsächlich auch diese Antwortvorschläge zu bewerten, zu korrigieren und dann am Ende des Tages auch die finale Antwort an den Kunden zu senden. Mhm. Das war so ein Punkt. Und das andere, das hatte Sebastian gerade schon anklingen lassen, ist, was geben wir eigentlich der KI an Material zum Futter? Wir haben bei den E-Mails doch gemerkt, gerade in der historischen Datenbasis, dass wir sehr viele E-Mails hatten, die nicht beantwortet waren, die inkonsistent beantwortet waren. Das heißt, wir mussten da auch noch mal ein Stück weit nachjustieren und dem Modell eigentlich verdeutlichen, wo wollen wir uns mit der E-Mail-Kommunikation hinentwickeln? Was ist unsere Netiquette? Das sind Punkte, glaube ich, die ich insofern da mal aufführen würde.
Ja, cool. Wenn man jetzt verstanden, ich glaube, der Case ist ja naheliegend. Ne? Da kommen sehr, sehr viele E-Mails rein, die müssen gelesen, verstanden werden. Und dann habe ich ja gelernt, viele noch nicht mal mit den Kundendaten abgematcht, sondern wirklich auf der allgemeinen Datenbasis bearbeitbar sind. Was macht ihr denn darüber hinaus? Welche Use Cases, welche Themen geht ihr denn heute an, um die weiteren Potenziale zu heben?
Ein sehr großer Use Case bei uns ist das ganze Thema Dokumentenverarbeitung. Mhm. Das heißt, wir nutzen hier ein KI-Modell, um eingehende Schriftstücke zu klassifizieren, aber dann eben auch relevante Informationen zu extrahieren, so dass diese dann aufbereitet in Folgeprozesse gekippt werden und wir dort ja automatisierte Prozesse auch anstoßen. Okay. Wir haben hier
das heißt Scans rein, strukturierte Informationen raus, kann man das so einfach?
Das klingt so einfach, ist aber total schwer.
Genau. Also das wollte ich auch gerade sagen, weil wir eben nicht nur von strukturierten Daten sprechen, sondern ja auch unstrukturierte Daten verarbeiten wollen. Steuerbescheide ist da ein ganz großes Thema aktuell. Und das Besondere ist insofern, dass wir ein enges Zusammenspiel haben zwischen der Technologie KI, aber dann auch Robotic Process Automation, wo dann eben Roboter im Grunde loslaufen und dann die eigentlichen Prozesse dann durchführen.
Okay, das heißt, die Idee ist, es kommt ein Scan, ein Dokument irgendwie in irgendeiner Form an, die Information werden extrahiert und dann über die RPA in der nahezu Prozessautomatisierung überführt.
Das ist so eine im Prinzip so eine konsequente Ende-zu-Ende-Verarbeitung. Das ist so, ja. Und das, was wir gerade gesagt haben, es klingt so simpel. Ich gucke immer wieder so in erstaunte Gesichter, was sie sagen: Warum ist das jetzt so schwer? Wir reden wirklich über heterogene Dokumente. Wir reden halt über fremdsprachliche Dokumente. Und man sieht halt gerade in dem Bereich Input Management hat man in den letzten Jahren einfach so das technologisch ausgereizt, was das Thema OCR-Erkennung angeht. Und mit so einem LLM-Ansatz hat man ganz andere Möglichkeiten, auch gleichzeitig zu übersetzen. Mhm. Also insofern, das hilft schon. Wir sind auf einer anderen technologischen Basis.
Okay, und OCR ist klar, ne? Da kann ich nur die Zeichen erkennen. Mhm. Sprache, sage ich ja oft, ist eigentlich ein gelöstes Problem. Wie sind da eure Praxiserfahrungen? Das Übersetzen klappt eigentlich gut, oder?
Das Übersetzen klappt sehr gut. Also auch diverse Sprachen, wie gerade durch die geopolitische Lage empfangen wir ja doch mittlerweile sehr, sehr unterschiedliche Schriftstücke mit sehr, sehr vielen Sprachen, Arabisch, Ukrainisch oder auch Russisch. Und da konnten wir schon feststellen, dass das mit der Übersetzung sehr, sehr gut klappt.
Okay, also auch so ein klassischer Automatisierungscase. Macht ihr denn auch Dinge so an der Kundenschnittstelle, wo man sagt, Kundenservice wird verbessert oder verfügbar gemacht an Zeiten, an denen ihr vielleicht sonst nicht arbeitet?
Da ist insbesondere der Case, den wir anfänglich schon erwähnt hatten, zu nennen mit der E-Mail-Beantwortung oder beziehungsweise mit der Generierung von Antwortvorschlägen. Mhm. Das ist für uns gerade der maßgebliche Case, auch wenn der so in der Außenbetrachtung für den Kunden nicht ersichtlich wird. Aber wir versprechen uns dadurch, dass dort einfach auch schnellere Reaktionen folgen. Von daher profitieren unsere Kunden von den positiven Effekten.
Das Thema, also direkt im Kundenverkehr fällt mir noch das Thema Speech-to-Text ein. Ja. Das ist ein Thema, was wir auch zusammen mit Adesso jetzt aktuell in der Pilotierung haben, dass wir wirklich die Fremdsprachenbarriere in der Kundenberatung überwinden. Ich habe ja gesagt, wir haben als AOK Niedersachsen über 100 Standorte regional. Also insofern, wir rechnen schon damit, dass Kunden uns besuchen. Ja, okay. Und ja, das ist aber ganz wichtig. Das ist nicht die Philosophie einer jeden Krankenkasse.
Stimmt, ja.
Und deswegen erleben wir aber dort, dass wir halt auch ganz heterogene Sprachbarrieren haben. Und wir stellen einfach auch einen Übersetzungscase hin. Das heißt, dass wir so ein Mikrofon, wie wir es hier haben, hinstellen und sprechen beide, sowohl der Kundenberater wie auch der Kunde rein. Das wird halt synchron übersetzt. Das ist echt spannend. Das klingt so simpel. Das klingt sogar noch simpler als das Thema Dokumentverarbeitung. Aber im Regelfall sind genau diese einfachen Themen halt wirklich ein Hebel.
Ja, genau. Ich glaube, der Knackpunkt ist das Thema synchron, ne? Dass das wirklich nutzbar ist für so ein Gespräch.
Ja, aber es ist auch, das, was Henning gesagt hat, es ist erstaunlich, wie gut die Modelle mittlerweile arbeiten.
Gut, ich meine, das sind ja große Sprachmodelle, ne? Da ist natürlich mit ganz, ganz vielen Sprachen, unterschiedlichen Sprachen trainiert. Und so dieses Hin- und Her-Übersetzen von gleichem Kontext ist dann schon gut geworden, muss man dazwischen sagen. Ja.
Also so setzen wir auch mal spürbare Cases wirklich auch für die Kunden und für die Mitarbeitenden um.
Und habt ihr auch die Vision, dass irgendwann mal Versicherte anrufen können und dann irgendwie mit dem AOK Niedersachsen Bot sprechen dürfen?
Nein. Also nicht, weil wir keine Vision haben. Ja, also insofern, es gab ja mal diesen schlauen Satz, wer Visionen hatte, sollte zum Arzt gehen. Ja, à la Helmut Schmidt, so ist es nicht. Also wir müssen aufpassen, dass KI jetzt bei uns jetzt nicht zu so einer, dass da irgendwie so ein digitaler Sozialversicherungsfachangestellter rumhüpft. Ja. So ist es nicht gedacht. Wir denken zwar schon so einen sehr, sehr unterstützenden agentischen KI-Ansatz, aber eher dort im Prozess auftauchen, wo es dann halt einfach der Kundenberater, Sachbearbeiter nicht unbedingt merkt. Das heißt, wir flechten das also punktuell in die Prozesse ein. Und haben jetzt nicht irgendwie so eine Superintelligenz rumhüpfen.
Mhm. Das heißt, die Idee ist tatsächlich, also wenn man das mal so abstrahiert, ein Level, ihr wollt überall dort, wo eure Sozialversicherungsfachangestellten im Prozess unterwegs sind, schneller, besser, vielleicht präziser werden. Das ist so das Ziel, ja?
Ja.
Okay. Und ergänzend noch zu dem Case, wenn Versicherte direkt mit einer KI kommunizieren würden. Ich glaube, da stoßen wir auch relativ schnell einfach auf datenschutzrechtliche Hürden beziehungsweise Hürden mit dem EU-AI-Act, weil wir dann doch einfach sehr, sehr eng festlegen müssen, welche Informationen darf der KI oder darf die KI in dem Fall überhaupt rausgeben, ja, weil wir immer sicherstellen müssen, dass jetzt nicht es zu einer Falschauskunft kommt, weil dann, glaube ich, haben wir an einigen Stellen Probleme.
Ja, genau. Das ist ja dann immer die Frage, ne? Wenn ich eine neue digitale Gesundheitskarte beauftragen will, dann kann ich das wahrscheinlich noch tun an so einem Telefonautomaten, ne? Aber wenn es halt dann wiederum darum geht, konkrete Detailerklärungen dazu, warum meine Kur jetzt abgesagt wurde, dann wird es wahrscheinlich dann auch wieder schwierig, ne?
Genau.
Ja, genau. Aber finde ich spannend, dass ihr da den Schwerpunkt so klar auf die Unterstützung der Mitarbeitenden legt. Ihr habt ja vorhin auch gesagt, der Mitarbeiter und die Mitarbeiterin sollen im Fokus stehen des Themas. Ne? Zeigt dann auch so ein bisschen, ehrlicherweise, in so der Perspektive, ich sehe da ja viele Kundenprojekte und Szenarien, dass ihr auch verstanden habt, ne, dass das ein organisatorisches Thema ist, ne, und kein rein technisches Thema. Das finde ich, gefällt mir sehr, sehr gut, der neue Ansatz.
Ja, eher organisatorisch, technologisch und halt auch regulatorisch. Also das müssen wir halt mitdenken. Ne? Ja. Also es klingt immer so einfach, ich hätte das ja eingangs auch gesagt, dass wir im überregulierten Umfeld unterwegs sind. Aber ich glaube, wenn man dann halt gerade in einem überregulierten Umfeld, in Anführungsstrichen, zu einem solchen Schritt oder zu einem solchen Reifegrad schon gekommen ist, dann ist das schon mal durchaus ein bisschen besonders, weil es dann halt gerade im Sozialversicherungskontext eher nicht die Regel ist, zum Beispiel cloudbasiert KI-Themen in der Bandbreite einzusetzen. Also da haben wir, glaube ich, auch schon über die ganzen Auftragsverarbeitungsthemen halt durchaus erhebliche Schritte dann schon geleistet.
Ja, genau. Das ist, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, das ist halt ein steiniger Weg. Ne? Ja. Wenn man aber einmal da ist, hat er sich oftmals auch gelohnt. Und dann eben, ich habe es ja vorhin gehört, ne, Gemini als E-Mail-Modell schon sehr, sehr gut dann am Ende angekommen. Und die Funktion hast du halt nur in der Cloud. Ne? Muss man einfach so sagen. Ja, prima. Dann lasst uns doch mal so ein bisschen noch mal auf die Technik gucken. Wir haben jetzt gesehen, was so euer Ziel ist, Prozessunterstützung. Auf welche technologische Basis setzt ihr denn heute? Ich habe auch gehört, ihr habt einiges ausprobiert.
Also wir haben nicht die technologische Basis, sondern wir arbeiten derzeit halt, wie gesagt, in einem Spektrum von 5 verschiedenen Anwendungsfällen, wo wir KI konkret einsetzen. Das sind relativ große Themen. Haben diese Themen sehr stark, ist einmal in Richtung Eigenentwicklung, auch zusammen mit Adesso getrieben, haben jetzt aber festgestellt, dass wir das durchaus integrativer denken müssen. Also insofern, also keine Entwicklung ohne Erkenntnis, das muss man ganz klar sagen. Klar. Ja, man wird jeden Tag schlauer. Das Besondere an der technologischen Basis ist das, dass wir tatsächlich sehr stark das ganze Thema Cloud getrieben gemacht haben. So, ich habe das ja eben schon mal erwähnt, dass wir in diesem GKV-Umfeld gerade im Bereich der Auftragsdatenverarbeitung, dass es nicht üblich ist, jetzt in das Thema Cloud einzusteigen. Gerade das Thema gesetzliche Rahmenbedingungen, Umsetzung von EU-Normen in Deutschland, klar, hat sich ein bisschen gezogen mit dem Thema Cloud-Thematik. Wir wussten lange nicht, was ist mit der C5-Testierung etc. Haben wir das aber sehr gut mit Adesso hinbekommen, dass wir wirklich gerade auf Stacked-Basis Cloud oder Google-Produkte einsetzen können, sodass es auch sozial Versicherungsdaten kompatibel erfolgen kann. Und das ist halt eine Besonderheit. Wir werden jetzt das ganze Thema technologisch ein bisschen mehr zusammenfassen Richtung Plattform.
Was kann ich mir darunter vorstellen?
Wir haben für jeden unserer Use Cases haben wir ein Anforderungsprofil. Was wollen wir damit erreichen? Mhm. Also welches Ziel erreichen wir? Wollen wir funktional erreichen? Wann lohnt sich so etwas? Und wann ist es auch messbar, objektiv gut? Wir haben halt festgestellt, dass es nicht Sinn macht, jedes Thema selber zu entwickeln, sondern dass es tatsächlich auch Sinn macht, einige Sachen halt, ich sag mal, als fertiges Produkt dazu zu packen. Ja, das kann halt ein Produkt sein aus der Vertex AI-Welt von Google, ja, welches dann halt schon eine fertige Oberfläche zum Beispiel zum Dokumentenlabel mitbringt. Das heißt, wir würden uns momentan vorsichtig von der Tendenz darauf konzentrieren, tatsächlich nur da zu entwickeln, wo es halt wirklich AOK Niedersachsen spezifische Anforderungen gibt.
Ja.
Frontends, Brandings, Rollen- und Berechtigungsthemen, aber dort einfach vom Markt flexibel das nehmen, was halt da ist. Weil so haben wir festgestellt, partizipieren wir deutlich besser von dem eigentlichen Fortschritt, weil der ist ja echt, echt enorm.
Ja, genau. Also und auch da, die Geschwindigkeit ist ungebrochen bisher. Ne? Ja, also ja. Da passiert halt Tag für Tag Neues. Ich kann es kaum noch nachhalten. Ne? Also die Perspektive ist da, glaube ich, genau richtig, überall auf das zu setzen, wo kontinuierliche Entwicklungen von den großen Playern passieren und Ähnliches, damit man automatisch, sage ich mal, davon mit profitiert. Mhm. Auch wenn automatisch dann natürlich immer nicht ganz automatisch ist.
Schön wäre es trotzdem.
Ja, ja, absolut. Genau, so ist das. Ja, und für habt ihr euch für spezifische Tools denn auch entschieden? Vertex habe ich jetzt gehört auf der Google-Seite. Gibt es noch irgendwas, was ihr da ergänzen wollt?
Also Google hat gerade schon den Schwerpunkt bei uns. Ich habe ja angesprochen, mit Gemini haben wir dort ja gerade ein sehr, sehr starkes Modell im Rücken, was wir für verschiedene Use Cases nutzen. Das ist nicht nur der E-Mail-Case, sondern auch für die Übersetzung wird das Modell gerade bei uns tätig. Und was die Technik oder was die Tools angeht, beziehungsweise die Plattform, da ist eben im Stackit insofern noch ziemlich relevant für uns, weil wir dort noch gerade eine Orchestrierungsplattform laufen haben, die dann sozusagen die Verbindung auch zwischen unserem System und dem System in der Cloud dann sicherstellt.
Ja, super. Und wenn man jetzt so da drauf guckt, was ihr in eurer Journey so gelernt und gesehen habt, ne, wenn ihr jetzt nochmal vorne anfangen müsstet und vielleicht die eine oder andere Krankenkasse fängt vielleicht gerade vorne an, wenn ihr einen Rat geben dürftet, welchen würdet ihr denn geben? Worauf soll man achten? Was soll man machen? Was soll man lassen?
Mir fallen da insbesondere zwei Aspekte ein. Das ist zum einen, dass man, glaube ich, diverse Rahmenbedingungen von Anfang an mit berücksichtigen sollte. Ja, zwangsläufig das Thema Datenschutz, aber auch eigentlich, wie nehmen wir die Organisation mit? Change und Qualifizierung ist so ein ganz, ganz großes Thema, aber auch sowas wie Applikationsmanagement, weil es bringt am Ende nichts, wenn wir hier schöne Produkte haben und die dann auch an die Mitarbeitenden verteilen, wenn dann aber eigentlich nicht die Betriebsprozesse dahinter stehen und greifen, wenn dann mal das Produkt doch nicht zur Verfügung steht. Von daher ist das ein ziemlich großer Hebel, den man, glaube ich, insofern berücksichtigen sollte. Und das andere Thema ist, dass wir für uns auch, glaube ich, lernen mussten, dass KI-Projekte sich nicht unbedingt von anderen IT-Projekten unterscheiden. Wir haben da am Anfang, glaube ich, sehr agil, so wie es ja schön heißt, agiert und haben an manchen Stellen, glaube ich, ein Stück weit einfach die Struktur missen lassen. Von daher mussten wir da an einigen Stellen insofern nochmal in den letzten Monaten nachschärfen, was uns dann aber auch massiv geholfen hat. Und da sind eigentlich die bewährten Projektmanagement-Methoden schon ziemlich hilfreich. Und ja, von daher kann ich im Grunde nur das sagen, dass KI jetzt nichts oder nicht anders verstanden werden sollte als andere IT-Aspekte.
Mhm. Ja, vielleicht noch eine weitere Erkenntnis. Mach nichts mit KI, wenn du nicht weißt, warum. Mhm. Also kein Projekt ohne Ziel, das deckt sich jetzt mit Hennings Aussage. Das gilt auch für andere IT-Projekte übrigens, das wird auch häufig vergessen.
Aber witzigerweise, da käme nie einer auf die Idee. Ne?
Also, nee.
Also, wir bauen jetzt mal eine Software für irgendwas, ne? das würde keiner tun.
Ne? Ja, genau. Und das zweite Thema, ich würde das umschreiben mit stabil bleiben. Also es passiert, wie du schon sagst, so viel in dem Umfeld, dass es dann dazu führt, dass es halt einfach in der Umsetzung des Use Cases einmal zu so Moving Target Effekten kommt. Ach, das ist auch schön, das machen wir nochmal mit drauf und das auch nochmal und das auch nochmal. Wenn du aber immer nur veränderst, dann wirst du nie fertig. Also insofern, da muss man auch irgendwann mal eine Entscheidung treffen und dann auch so eine gewisse Resilienz entwickeln, um das Ganze mal zu Ende zu bringen.
Okay. Ja, dann gucken wir mal zusammen nach vorne. Wenn ihr so heute in die Zukunft schaut, was habt ihr noch so auf eurer Agenda? Was können eure Kollegen und Kolleginnen von euch erwarten aus dem KI-Kompetenzcenter?
Kurzfristig ist eigentlich für uns das Ziel, dass wir die Themen, die wir jetzt bereits angegangen sind, die Produkte, die wir jetzt schon angerissen haben, dass wir die weiter zur Produktreife bringen. Wir haben die in einigen Fällen im Einsatz, in anderen Fällen stehen wir davor, die zum Einsatz zu bringen. Von daher arbeiten wir gerade stark daran, einfach dort eine entsprechende Reife auch sicherzustellen. Mittelfristig ist dann für uns das Thema Plattform führend. Da wollen wir einfach sehen, dass wir eine zentrale Instanz schaffen, über die wir die Use Cases auch laufen lassen können. Wartung, Pflege sollte damit deutlich besser laufen. Und langfristig ist, glaube ich, dieses Thema Agentic AI auch für uns relevant. Der Markt entwickelt dort gerade sehr, sehr viele Ansätze. Wir bekommen die insofern mit. Wir versuchen die jetzt von Anfang an in der Entwicklung mit zu berücksichtigen. Von daher ist das, glaube ich, so langfristig auch für uns ein Weg, den wir gehen wollen.
Mhm. Ja, KI, ich will das jetzt nicht überhöhen, ich will das jetzt aber auch irgendwie nicht verteufeln. Es ist letztendlich, nein, es ist, es ist ein relevantes Instrument für uns, uns im Wettbewerb zu diversifizieren. Mhm. Und man muss fairerweise sagen, auch extrem gegen den demografischen Wandel anzuarbeiten. Also klar, allein das, was an Mitarbeiterkapazitäten allein durch demografische Effekte in den nächsten vier Jahren weggeht, ist halt enorm. Und da müssen wir erstmal, ich sag mal ganz salopp, gegen an digitalisieren. Mhm. Da hilft uns zum Beispiel Automation weiter, aber KI ist natürlich genau so ein relativ großer Hebel, den wir sinnvoll einsetzen müssen. Und das ist, glaube ich, eher der Fokus. Mhm.
Verstehe ich. Das heißt, die Leute brauchen keine Angst haben, dass sie abgeschafft werden, sondern ihr helft eher damit, das auszugleichen, dass die Kollegen und Kolleginnen die Arbeit in der Zukunft noch bewerkstelligen können.
Ja, ich glaube, wenn man jetzt der Meinung ist, wir müssen vor KI Angst haben oder sowas, ist das völlig falsch. Das ist also eher die Hilfestellung und das so ist es auch im Unternehmen gedacht. Das mag jetzt nicht für alle Unternehmen gelten, aber das ist genau die Philosophie der AOK Niedersachsen.
Genau, also da trage ich ja oft den zitierten Satz, ne, ich glaube auch, die Mitarbeitenden werden nicht durch KI ersetzt, sondern sie werden von Mitarbeitenden ersetzt, die mit KI arbeiten. Ne, also in dem Sinne.
Würde ich so stehen lassen, ja.
Ja, genau. Ne, also ich glaube, der wichtige Punkt ist halt, man wird damit schneller, besser, ne, und das ist, glaube ich, der Weg, den man ja finden kann. Ja, wenn wir uns doch mal einmal ganz weit nach vorne trauen, so ein bisschen die Glaskugel gucken, was ist denn eure Vision, was wird denn die KI mit dem Gesundheitsmarkt auf der Krankenkassenseite in den nächsten Jahren machen?
Ich glaube, die Krankenkassenlandschaft, die wird sich ein bisschen verändern, weil, ich sag mal, in den letzten Jahren hat man die Rahmenbedingungen, da war, ich sag mal, noch genug Geld im System. Mhm. Mittlerweile dreht sich das ja gerade massiv. Deswegen habe ich auch gerade gesagt, wird es ein Wettbewerbsfaktor sein. Mhm. Wir haben jetzt ganz viel über Gender-AI-Einsätze gesprochen. Das Thema prädiktive KI,
ja,
haben wir aus unserer Sicht einfach noch zu wenig im Fokus. Wir haben uns heute Morgen auf der Fahrt hierher auch unterhalten. Ja, witzig. Ich glaube aber, dass wir nicht gewinnen werden damit, ob jetzt ein Kunde mit einem digitalen, tollen KI-Sprachassistenten spricht, sondern wir werden damit gewinnen, dass wir wirklich Hebel in der Kostensteuerung haben, den demografischen Wandel vernünftig hinbekommen. Und da werden, glaube ich, nicht alle Krankenkassen mitmachen. Mhm. Da wird sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen. Und ich glaube, dass das einfach jetzt ein wesentlicher Lösungsbaustein wird, wie dann die Krankenkassen in den nächsten Jahren arbeiten.
Ja, ich glaube, du brauchst noch eine gewisse Basisgröße, um das überhaupt bewerkstelligen zu können.
Das kommt dazu.
Ich weiß nicht, die ganz kleine Versicherung ums Eck bist, um jetzt mal niemanden konkret zu benennen, dann fällt das natürlich auch sehr schwer, überhaupt die Skills zu haben, Kompetenzcenter dafür zu haben, die Prozesse in die Organisation zu bringen, die Daten zu haben und. Dann verbleiben solche Initiativen, glaube ich, auf einem zu niedrigen Niveau und finden dann keine Verankerung in den Kernprozessen.
Genau, weil das ist ja der eigentliche Aufwand dabei.
Ja, genau. Ja. Und die organisatorische Transformation dabei, inklusive der Produktisierung der Cases, ne?
Genau, also rein Technik ist maximal 30%, der Rest ist Arbeit.
Ja, genau, das ist doch ein wunderbares Schlusswort, ja. Genau, also von daher vielen, vielen Dank. Na, das war so ein bisschen mal der Projektanblick bei der AOK Niedersachsen. Ich finde wirklich ein toller Einblick, wie man, wenn man ein bisschen Mut hat, ein bisschen was ausprobieren kann und darf, muss man ja auch sagen. Und dann am Ende auch für den Mut, den Weg in die Cloud zu gehen, belohnt wird. Finde ich wirklich ein ganz tolles Beispiel dafür. Vielen Dank, dass ihr das mit uns geteilt habt, Henning. Vielen Dank, Sebastian. Schön, dass ihr da wart.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Genau. Und wie immer, wer mehr über das Thema GenAI bei Adesso erfahren möchte, findet noch in den Shownotes weitere Informationen unter www.adesso.de/generativeAI. Und dann bis zur nächsten Folge von IT Taradas.